NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder unserem Ernährungspodcast lauscht. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gestartet. Der ein oder die andere hat sich sicher gute Vorsätze für das neue Jahr gemacht, aber habt ihr dabei auch an eure Vierbeiner gedacht. Gute Vorsätze sind nicht nur für uns Menschen ein wichtiges Thema, sondern können auch das Leben unserer Haustiere positiv beeinflussen. Gerade Hunde- und Katzenhalter haben zum Jahresbeginn eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, neue Routinen zu schaffen, die zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Tiere beitragen. Und eine hochwertige Ernährung, mehr Bewegung, abwechslungsreiche Beschäftigung können viel dazu beitragen. Wie schon kleine Veränderungen Mensch und Tier helfen, motiviert und gesund ins neue Jahr zu starten, darüber spreche ich wie immer mit Fachjournalistin Manuela Bauer. Hallo, liebe Manu.
Hallo, Julia. Und bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
Ja, bin ich. Alles ganz entspannt. Eigentlich keine große Action, okay. Nicht zu viele Vorsätze meinerseits, aber um meine Vorsätze geht es ja nicht. Aber nee, war alles gut. Okay. Ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gekommen.
Ja, das war total entspannt. Also ich hatte die Milka, meine Pflegehündin, zu Besuch. Ihr Frauchen hat nämlich eine Tanzparty veranstaltet. Da haben wir kurz vorbeigeschaut. West Coast Swing nennt sich das. Okay. Und cool. Dann sind wir aber um 22 Uhr sind wir schon nach Hause getapert, weil da geht es ja schon mit der Böllerei immer los.
Ja.
Und die Milka hat angeblich keine Angst vor Feuerwerk, aber als ich dann um 0 Uhr die Balkontür geöffnet habe, ist sie schnurstracks in mein Bett marschiert. Mhm. Ja. Und weißt du, woran ich gemerkt habe, dass es ihr echt nicht so gut ging?
Nein.
Sie hat das Leckerli verweigert.
Okay, also jeder, der Milka kennt, sie war ja schon ein paar Mal hier dabei. Die sucht hier in der Praxis immer erstmal alles ab, ob irgendwo was liegen könnte. Okay, ja, das ist natürlich schon krass.
Ja, das war ein starkes Zeichen.
Ja, gut, die Ballerei ist natürlich... Ja. Für die Tiere immer so, ja.
Ja, aber für mich war das auch ein Zeichen. Also ich dachte mir, Mensch, also so Trost und Belohnung, das muss echt nicht immer über ein Leckerli laufen. Also ich neige ja auch schon dazu, wie viele, dass ich den Hund zu sehr verwöhne, sag ich jetzt mal, mit Leckerli.
Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und, ja, ich habe mir jetzt fürs neue Jahr vorgenommen, dass ich mir mehr Spiele für sie ausdenke, einfach mehr Beschäftigung, ja, damit sie nicht ständig nur über am Rumschnüffeln und Futter suchen ist, sondern dass sie einfach ein bisschen, ja.
Super, das finde ich eine super Vorsatz, weil tatsächlich ist es ja, eine Liebe geht durch den Magen und man gibt ja, und es ist ja auch so nett, wenn man dem Tier was gibt und dann schmeckt es und so weiter, aber es ist halt einfach teilweise auch einfach ein bisschen zu viel des Guten dann, und was wir, glaube ich, wirklich vergessen, wie du es auch sagst, ist, dass die Tiere ja eigentlich Beschäftigung auch total super finden, ja, die mögen super gerne natürlich spazieren gehen, mit anderen Hunden spielen oder auch einfach mal gefordert werden, und die Milka ist ja auch schon ein bisschen älteres Modell, darf man sagen. Und da ist das quasi dreimal gut sogar, wenn du sowas machst, weil das natürlich auch so ein bisschen wie Gehirnjogging dann gleichzeitig noch dabei ist.
Und es stärkt auch die Bindung zwischen Mensch und Tier.
Ja, klar. Und macht ja auch selber Spaß irgendwo.
Und hat null Kalorien.
Das stimmt. Okay, also Vorsatz Nummer 1, mehr spielen, weniger futtern.
Genau.
Das kann man auf Mensch und Tier übertragen. Vielleicht nehme ich mir das auch zu Herzen, mal schauen.
Ja. Aber da kommen wir schon zu unseren Lieblingsvorsätzen. Ihr habt uns ja geschrieben und sowohl bei Menschen als auch bei Tieren, abnehmen steht ganz oben auf der Liste.
Ja.
Und ist ja auch leider ein Thema, das sich durchs ganze Jahr durchziehen kann. Gell?
Wobei, ich finde es ja um die Weihnachtszeit besonders schlimm, oder? Ich meine, du hast so viel gefuttert über Weihnachten und Silvester und dann ist im Januar jetzt irgendwie immer so das kalte Erwachen. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, die Frage.
Das kalte Erwachen, die Severin, die schreibt, hallo zusammen, ich habe zwei Fragen. Ich habe, da ich Züchterin bin, mehrere Hunde. Meine Rudelchefin ist eigentlich schon ihr ganzes Leben lang auf Gewichtsreduktionsdiät, hält aber von diesem Vorsatz nichts. Naja, Leben lang ist auch hart.
Ja.
Sie bekommt ein Diät-Trockenfutter gegen Übergewicht. Und würde sie nur das fressen, wäre ja alles gut. Aber leider ist sie hochintelligent. Schafft es regelmäßig, jemanden aus dem Haushalt auszutricksen, um sich was zu klauen. Wenn dem nicht so ist, plündert sie den Gemüsegarten. Hoppla. Auch vor Zucchini und Krautköpfen macht sie nicht halt.
Okay.
Das klingt süß.
Ja, schon. Zur Not, stell's mir bildlich vor.
Zur Not tut's aber auch Kot der anderen Hunde.
Okay, das ist dann nicht so lecker.
Nein, meine Theorie dazu ist, dass dank hochwertigen Futter immer noch etwas Brauchbares rauszuholen ist. Gibt es denn Tipps, um Ihre Fresssucht unter Kontrolle zu bringen?
Ja, also erstmal danke für die schöne Frage. Auch eine lustige Vorstellung mit dem Gemüsegarten. Da fällt mir auch tatsächlich eine Labradorhündin ein, die wir vor vielen Jahren, kurze Side-Story dazu erzählen, wo wir mit Hund, Katze, Maus eine Abnehmen-Story gemacht haben.
Und da war die Serie, ne?
Die Serie.
Ach, genau, du dicker Hund.
Richtig, genau. Das ist schon viele Jahre her. Da war eine Labradorhündin dabei und die ist auch in den Gemüsegarten gegangen. Also die Besitzer haben dann Zucchini angepflanzt tatsächlich, weil die hatte super viel Gemüse in der Ration. Also es geht immer um das Thema Sättigung. Ja, mit Gemüse kannst du bei Mensch und Tier natürlich super sättigen. Auch hier für Severins Hund wäre das natürlich eine Möglichkeit, die nicht gleich auf die Hüfte geht. Und die Labradorhündin Alina hieß sie, die ist dann immer in den Garten und hat die selber gepflückt. Das war, also ich habe es auch einmal gesehen, das war wirklich so ein Schieß. Und dann war das okay. Und dann hat, glaube ich, die Bild-Zeitung oder irgendeine Zeitung hat das dann sogar irgendwie einen Artikel drüber geschrieben, so nach dem Motto, irgendwie Hund muss Diät machen, jetzt wird er Vegetarier. Irgendwie so ein totaler Schmarrn. Aber ja, musste ich jetzt gerade denken an die Geschichte, als du das die Frage erzählt hast.
Gut, aber, also Tipps. Aber da denkt man schon, irgendwie die Verzweiflung muss schon sehr groß sein. Ne?
Erstmal die Frage, was interpretieren wir da jetzt da rein? Ne? Weil ich meine, ich weiß immer nicht, ob die Hunde, ich meine, ja, es gibt echt sehr intelligente Modelle, dann gibt es ein bisschen einfacher strukturierte Tiere, aber ob immer das, was wir so reininterpretieren, wirklich das ist, was die Hunde sich so überlegen, so strategisch. Ich bin mir nicht sicher, ob die so strategisch sind, weil im Prinzip lernen die ja auch auf das, was sie tun, wie ich halt reagiere. Also du, dass du einem Tier aus Versehen ein Verhalten beibringst, kommt, glaube ich, häufiger vor, als man denkt. Also der Hund macht was, gerade beim Thema, ich will was zu fressen haben. Ja. Hund sitzt neben dir beim Essen, schaut dich an, passiert nichts. Dann macht er die Augen ein bisschen Liebschau und so, passiert immer noch nichts. Dann macht er vielleicht so, passiert bald immer noch nichts. Dann kommt er vielleicht mit der Pfote, also ne, bis er dann halt was kriegt. Und dann denkst du ja, oh Maja, ich weiß, du hast so Hunger und dies und jenes. Und der Hund hat im Endeffekt gelernt, ah, wenn ich die Pfote benutze, dann kommt das Leckerli.
Ich muss den Knopf drücken.
Ja, genau. Ne? So, also das ist halt das eine. Aber klar, wenn hier die Rudelchefin da ihr Diät-Trockenfutter kriegt, was in der Regel, muss man aber schon sagen, eigentlich die perfekte Fütterung dann ist für ein zu Übergewicht neigendes Tier, weil du halt die Vorteile hast, dass es eben ein sehr nährstoffreiches Futter ist. Also trotz wenig Kalorien hast du noch alles drin, was du brauchst oder was das Tier braucht. Und du hast halt auch viele Ballaststoffe und das macht halt gut satt. Und das ist mit der Fresssucht halt eben die Frage. Die Severin könnte natürlich noch mehr Ballaststoffe dazu tun. Also tatsächlich das Gemüse, wenn es wäre. Also irgendetwas, was wenig Kalorien hat, aber maximal füllt. Da ist Gemüse das eine, das andere sind halt so Sachen, ja, Fasern, ja, also ich verwende ja super gern da Futterzellulose, weil die halt einfach nach nichts schmeckt, gut einzurühren ist, oder Flohsamenschalen kann man nehmen, das wären so die zwei Sachen, die man zusätzlich noch geben kann, um die Tiere besser zu sättigen, aber ich vermute, wenn die so clever ist und das auch schon so lange macht und da so ihre Strategien hat, dass sie wahrscheinlich das ein oder andere trotzdem beibehalten wird, weil sie es halt schon auch so gelernt hat.
Ja, was mich so wundert, mit dem Verzweifelt meinte ich eher in Bezug auf den Krautkopf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hund wirklich Krautkopf irgendwie toll findet.
Ja, mei. Ich weiß nicht. Also ich kenne nicht viele Hunde, die gerne Kraut fressen, aber wenn es da ist. Aber du, wer weiß, vielleicht hat auch ist sie zur Zucchini und daneben ist der Krautkopf und hat dran genagt und dann kommt die Severin und sagt, spinnst du meine Krauttöpfe, die jetzt schon fast gesagt, Köpfe. Und der Hund denkt sich, man weiß es ja nicht. Also es ist ja auch wie mit dem Fressen von Kot von anderen Tieren, gerade wenn die auch jung sind. Das ist natürlich super eklig und du bist dann erstmal, und du willst nicht. Aber tatsächlich ist es natürlich für den Hund, cool, ich habe was gemacht. Hey, mein Frauchen findet das voll lustig. Ja, komm, lass uns spielen. Ich mache das gleich nochmal. Also man muss da, manchmal ist ja Ignoranz das bessere Signal, als drauf zu reagieren. Aber wenn es natürlich da der wahrscheinlich liebsam gepflegte Gemüsegarten abgegrast wird oder halt dann irgendwie eklige Hunde-Hinterlassenschaften da aufgenommen werden, da musst du echt gut besonnen sein, um da ruhig zu bleiben und das dann zu ignorieren.
Ja. Okay, also dein Tipp war irgendwie Fasern vielleicht mal dazugeben.
Ja, ne? Dass man noch
Zellulose und
vielleicht häufigere kleine Mahlzeiten, vielleicht auch mal tatsächlich kritisch gucken, wie reagiert man, wenn der Hund das eine oder das andere macht. Also ist da vielleicht so eine Routine entstanden bei bestimmten Sachen, wo sie sagt, austricksen oder so, dass das vielleicht eher der Hund, dass der Hund das vielleicht eher so wie ein Spiel sieht. Also ist das wirklich die Interpretation, will noch mehr fressen oder wir haben ein lustiges Spiel gefunden aus der Situation heraus. Mhm. Und ansonsten Fasern, Gemüse, Kraut, weiß ich. Das ist schon echt herrlich.
Kraut. Ja, okay. Kraut. Die Severin, die hat noch eine Frage. Mhm. Und zwar, meine aktuellen Welpen sind fett, schreibt sie. Mhm. Schon mit einer Woche waren sie mollig. Das wurde,
die ist Züchterin.
Das wurde dann nicht besser. Mhm. Wie sorge ich dafür, dass Saugwelpen gar nicht erst dick werden? Ich meine, sie hat ja schon öfters Welpen gehabt.
Ja.
Das scheint ja das erste Mal zu sein.
Ich meine, es ist ein sehr guter Gedanke, da sich früh Gedanken drüber zu machen. Weißt ja auch, Welpen ist mir auch mal so ein Anliegen, dass man da gut aufpasst. Bei Saugwelpen ist es aber fast unmöglich, da schon einzuwirken. Also die Frage erstmal wäre, ist die Anzahl der Welpen überhaupt rassetypisch? Also wenn jetzt zum Beispiel die Hündin einen Wurf mit weniger Welpen hat, dann hat sie trotzdem halt viel mehr Milch. So, also es halt kann dadurch auch sein, dass du ein Überangebot an Futter hast sozusagen.
Der Einzelne kriegt mehr ab sozusagen an der Milchbar.
Ja, also das wäre so mal das Erste. Das wissen wir jetzt hier nicht, ob da vielleicht sowas mit reinspielt. Also man kann zum Beispiel auch versuchen, dass du vielleicht erst die kleinen Welpen dann zuerst anlegst, ja, dass man so ein bisschen ausgleicht oder dass du die kleinen Welpen eher an die hinteren Sitzen packst, hätte ich schon fast gesagt.
Ist da mehr drin?
Da ist mehr drin, genau.
Aha.
Man könnte auch versuchen, über die Fütterung der Mutter da ein bisschen einzuwirken, also die Mutter ein bisschen knapper zu füttern, dass sie eben gar nicht erst so viel
produziert,
aber nicht ein bisschen speziell. Tatsächlich ist es so, dass die Saugwelpen das in der Regel oder auch aus meiner Erfahrung später dann wirklich sehr gut ausgleichen. Also selbst wenn wir haben ja auch bei uns in der Beratung die Welpen teilweise, die schon mit 8 Wochen oder gerade wenn sie halt vom Züchter kommen oder wie auch immer, wenn sie halt im Haushalt sind, dass sie dann zu uns kommen in die Beratung und teilweise sind die dann auch manchmal schon etwas über der Kurve. Das war dann vielleicht, weiß ich nicht, der stärkste Welpe im Wurf oder wie auch immer und dann sagen wir, ja, es ist jetzt schlimm und so weiter. Und das tut sich aber eigentlich, wenn die mal alleine sind, ja, und du die auch wirklich gezielt füttern kannst, das kannst du ja bei Saugwelpen echt ganz schwierig, ja. Selbst Beifütterung kannst du es kaum steuern, muss man aber tatsächlich auch gar nicht so essentiell. Wichtiger ist, dass du hinterher darauf achtest, dass sie dann, wenn die abgesetzt sind und ihr eigenes Futter kriegen, dass die dann wirklich nicht weiterhin zu schnell wachsen. Und wenn die etwas überm Schnitt, sage ich jetzt mal, starten, dann reguliert sich das in der Regel in den darauf folgenden Wochen und die wachsen dann schon in die Form, wo sie hin sollen, wenn man eben dann aufpasst.
Okay.
Ja.
Also da musst du sich keine Sorgen machen, das wird sich wieder ausgleichen sozusagen.
Das gleicht sich aus, aber genau, sonst hätte ich halt diese 2, 3 kleinen Tipps, was man mal versuchen könnte.
Ja. Ja,
vielleicht kann man es da ein bisschen mit ausgleichen.
Ansonsten denkt man ja schon, dass man ja so einen Grundstein natürlich legt, ne? Wenn einem als Kleiner schon irgendwie übergewichtig ist, dass das dann sich durchs Leben
aber
durchzieht sozusagen.
Übertrag's auf den Menschen. Das wäre jetzt so, wenn du jetzt sagst, bei Babys, die noch gestillt werden, dass du da schon guckst, dass das wäre unvorstellbar, ja, dass du da sagst.
Nee, dürfen schon noch die Speckröllchen sein.
Ja, ja, und das ist, ich glaube, das ist auch halt, ja, es ist einfach eine ganz andere Phase, wo du noch nicht so einwirken kannst und wahrscheinlich auch nicht solltest. Ein bisschen vielleicht, wie gesagt, wenn die Hündin nur 1, 2 Welpen hat und eigentlich wäre sie für 10, sage ich jetzt mal, ausgelegt, dann ist natürlich da ein Überangebot da. Mm. Aber im Normalfall.
Yummy.
Okay, gut.
Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass unsere Hörerinnen und Hörer also wirklich gut aufpassen mittlerweile, so was Übergewicht betrifft, was du ja sehr gerne hörst. Ne? Aber ich finde schon erstaunlich, dass einfach so viele Tiere übergewichtig sind. Ich war nach Silvester bei meiner über 90-jährigen Nachbarin zu Besuch und die hat einen schwer übergewichtigen BKH.
Britisch Kurzhaarkatze.
Genau, genau. Und der hat nochmal, also der hat nochmal zugelegt.
Also der, meine, das sind ja so der, Plumprassen, ne?
Ja, aber nein,
aber das wird halt auch gerne verwechselt. Ja, das ist eine Plumprasse, aber eine Plumprasse heißt nicht, dass sie das fett
ist. Nein, das, der ist wirklich, der sieht aus wie ein Fußball, als ob er einen Fußball verschluckt hätte.
Oh je.
Also wirklich schlimm. Und ich habe ihr auch gesagt, sie müssen ein bisschen aufpassen. Das ist, und sie hat schwört Stein und Bein, dass er wirklich nur ein kleines Schälchen Nassfutter sich mit seinem Katerkumpel teilt, der tatsächlich nur halb so dick ist. Der ist wirklich nur halb so dick.
Ja.
Also der ist auch
gar
nicht dick.
Das ist auch der Klassiker.
Ja, und dann würden sie noch eine kleine Handvoll Trockenfutter kriegen, die sie sich ebenfalls teilen. Also das ist schon echt mysteriös. Ja. Beide sind Wohnungskatzen, haben kaum Bewegung, teilen sich das Fressen, sehen aber komplett unterschiedlich aus. Wie kann das denn sein?
Also es kann schon sein, dass deine Nachbarin quasi die Wahrheit sagt, dass die jetzt wirklich nur so wenig kriegen. Mhm. Aber umso fett, muss man dann sagen, oder in dem Falle, geworden zu sein, hat er irgendwann zu viel gekriegt. Also das kommt ja nicht einfach aus der Luft.
Sie hat gesagt, der war schon immer so. Aber das stimmt nicht, weil er hat nochmal zugelegt.
Gut, aber siehst du, da ist lustig, weil du siehst die Katze nicht ganz so oft. Nee,
ich habe ihn jetzt lange nicht
auf.
Gesehen, halbes Jahr.
Aber wenn du, genau, aber wenn du jeden Tag mit deinem Tier zu tun hast, dann fällt dir das nicht auf. Deswegen plädiere ich auch immer, wiegt eure Tiere, damit ihr einfach eine ganz neutrale Bestandsaufnahme machen könnt. Und bevor halt man merkt, oh, das Halsband oder das Geschirr oder weiß ich nicht, der Wintermantel passt nicht mehr, ja, dass man halt vorher schon merkt, oh, da geht das Gewicht nach oben. Deswegen, das kriegst du ja gar nicht mit, wenn du dein Tier jeden Tag siehst. Das ist ja ein schleichender Prozess. Das ist ja nicht von heute
allerdings,
auf morgen.
Allerdings, ja.
Und,
das kennen wir ja alle.
Ich meine, vielleicht kannst du deiner Nachbarin ja irgendwie so eine Art Futterbox basteln, sage ich jetzt mal, für die dünne Katze. Ja, dass die dünne Katze halt mehr, also dass die dünne Katze halt in einer Box gefüttert wird, wo die dicke, ein bisschen gemein.
Die kommt da gar nicht rein.
Du, ich hatte mal, das war so süß, ich hatte mal eine Tierbesitzerin, das war herrlich, war auch eine ältere Dame, super süß, die hatte auch eine dicke Katze. Und da habe ich schon gedacht, oh, ob das was wird mit dem Abnehmen und so weiter und so fort. Und dann hat sie, haben wir später irgendwann telefoniert nach ein paar Monaten und das war echt, und sie war also konsequent par excellence. Und dann sagt sie, ja, ich glaube, Puschel hieß der gerade auch noch irgendwie. Aber das ist auch noch so ein netter Name. Und er hat gesagt, ja, also ich bin schon froh, dass er jetzt abgenommen hat. Aber jetzt ist er halt mehr draußen unterwegs. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr so häufig, weil jetzt passt er wieder durch die Katzenklappe. Ohne Scheiß, echt, das war so. Maja. Und ich habe gedacht, ja, verstehe ich. Das ist irgendwie traurig für die Besitzerin. Aber eigentlich für die Katze ist es natürlich ein Traum. Muss dir vorstellen. Aber so, das kann man sich auch zunutze machen, wenn man tatsächlich in so einem Haushalt ist mit einem dicken, einem dünnen. Das hast du, das ist so der Klassiker irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Dass du wirklich für die dünne Katze einen anderen Zugang schaffst. Entweder durch wirklich einen schmalen Eingang. Oder manche haben auch ein extra Zimmer dann mit einer Katzenklappe oder so, wo halt dann nur die Dünne rein kann. Weil wenn du beide quasi zur freien Verfügung fütterst oder vielleicht auch nicht im Haus bist, gut, deine Nachbarin wird wahrscheinlich,
die ist nur zu Hause,
die wird wahrscheinlich viel zu Hause sein. So gut, das ist natürlich immer die Frage Interaktion und die Katzen, wir haben ja vorhin schon gesprochen, ne, mit dem Erlernen, die wissen halt sofort, was sie tun. Du, meine Katze damals, die hatte es raus, die hat mich jeden Morgen geweckt. Weil ich ihr immer Futter gegeben. Ich habe das irgendwann mal gemacht, hat sie mich geweckt, ganz lieb. Und dann bin ich aufgestanden, habe ihr ein Leckerli gegeben. So. Und dann irgendwann hatte ich aber keinen Bock aufzustehen, weil die hat das dann immer wieder gemacht. Ja, war noch zu Studienzeiten, wo du auch manchmal ein bisschen mehr Schlaf gebraucht hast oder später ins Bett bist. Und dann hat die irgendwann angefangen, mir in den Finger zu beißen. Also die hat das immer mehr eskalieren lassen, damit ich jetzt doch bitte aufstehe und ihr das blöde Leckerli gebe, was sie doch jeden Tag einfordert. Und es war so schwer, ihr das abzutrainieren. Und es hat echt lang gedauert. Und dann hat sie mir die Pfote aufs Gesicht, also diese ganzen Spielereien.
Ja.
Es hat nur gefehlt, dass sie sich auf mein Gesicht gesetzt. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat sich nicht drauf gesetzt.
Ja, das wird dann schon, das geht schon in Richtung.
So. Aber das ist halt, das ist nicht das Tier, das sagt, hey, ich will jetzt, sondern das denkt sich, gestern habe ich die Pfote darauf gelegt, da habe ich was gekriegt, wieso kriege ich nichts? Und dann verstärken die ihr Verhalten. So, und wir interpretieren das dann mit, oh, die will unbedingt. Nein, die denken sich, hä? Ich verstärke, so bringst du ja auch absichtlich, wenn du Kickertraining machst, so machst du es ja auch so, dass du die immer mehr dann in die Richtung schiebst, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Aber gut, sei es drum.
Habe ich dir erzählt, da fällt mir noch was ein. Also meine hat das auch gemacht und es ist dann auch eskaliert, also es hat sich gesteigert dann. Und zwar bis dahin, dass sie sich in meinem Flur, da gucke ich vom Bett aus drauf durch die Tür, da steht ein Schrank mit so einem Glas.
Ja.
ne?
Ja.
Und da hat sie dann sich hingesetzt und hat wie so ein japanischer Trommler dagegen gehauen, ja, so, aber mit beiden Pfoten, das war okay. Das Irre, so dumm, 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 dumm. Und ich so, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich eine Wasserpistole organisiert. Also, es ist dann wirklich
das ist dann in beide Richtungen erst. Ich dachte, du hast jetzt vielleicht irgendwie ein Stück Teppich an die Tür, damit das nicht so laut ist. Echt knallhart. Okay, gut. Machen wir doch vielleicht weiter mit ein paar Fragen.
Kommen wir zu den Hörerinnen und Hörern. Ja. Auch hier gibt es das Problem, dass es Katzen gibt, die sich nicht so gern bewegen. Mhm. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es auch rassebedingt? Hast du schon gesagt, die BKH, die ist ja auch eher so ein ruhigerer Typ, gell?
Ja, aber man darf nicht verwechseln, ruhiger Typ und zu dick.
Okay.
Weil man hört auch immer gerne, ah, mein Tier ist eher so gemütlich bei übergewichtigen Tieren. Und wenn du dir jetzt vorstellst, oder ich erinnere mich auch an die Schwangerschaft, ja, wo du ja echt viel mehr mit dir rumträgst, da bin ich echt nicht gerne Treppen gestiegen. Und ich habe mir auch manchmal überlegt, ob es sich lohnt, sich überhaupt umzudrehen im Bett, ja. Und das darf man nicht vergessen, wenn die Tiere derart übergewichtig sind und bei einer Katze sind 2 Kilo so viel wie beim Menschen, mehr als 10 auf jeden Fall, also richtig viel, dann bewegen die sich auch nicht so gerne. Also ja, wir haben Rassebesonderheiten, aber aufpassen. Mhm. Ja,
also die Jessica, pass auf, okay. Die schreibt, ja. Ich habe einen Ragdoll-Kater, der sich nicht so gern bewegt. Mhm. Eine Zeit lang habe ich ihm Carnitin ins Essen gemacht, damit ging sein Gewicht etwas nach unten. Okay. Als wir wieder in einem guten Bereich waren, habe ich das Carnitin langsam wieder ausgeschlichen. Seither nimmt er wieder Gewicht zu. Ist es okay, das Carnitin auch lebenslang zu geben? Ja. Er ist 1 Jahr alt und hat selbstverständlich 2 Kumpels, aber die spielen lieber zu zweit und er schaut zu. Animieren lässt er sich auch nur recht schlecht.
Ah, okay. Okay, gut. Wir wissen jetzt nichts über das Gewicht des Katers.
Nein.
Also können wir jetzt nicht spekulieren, ob das Zuschauen rassebedingt oder gewichtsbedingt ist. Mhm. Interessant mit dem Carnitin. Also Carnitin kann man definitiv lebenslang geben.
L-Carnitin kann ich das? L-Carnitin,
ja, ja, genau. Also L-Carnitin, das ist sozusagen der Transporter, der die Fettsäuren in die Mitochondrien, also in die Energiezentrale der Zelle bringt. Also ein Transporter sozusagen. Das heißt, wenn du jetzt Fett verbrennst und du hast genug Carnitin, kann das gut in die Verbrennungszentralen transportiert werden. Das heißt, dafür brauchst du es, kann der Körper aber grundsätzlich selber bilden aus 2 Aminosäuren. Genau. Also es ist nichts, was jetzt ein essentieller Nährstoff ist, aber du kannst es geben. Also es macht Sinn, zum Beispiel bei Abnehmdiäten oder wenn halt eine Fettverbrennung gewünscht ist oder stattfindet. Du kannst es im Humanbereich Sportler nehmen es manchmal. Bei Katzen zum Beispiel auch präventiv, wenn sehr übergewichtige Katzen, also richtig, richtig übergewichtig, das Fressen einstellen, dann können Katzen tatsächlich, eine Besonderheit bei Katzen, eine Leberverfettung bekommen. Also das ist recht dramatisch, kann auch dann.
Wie, wenn sie das Fressen einstellen?
Wenn eine sehr übergewichtige Katze, ja, plötzlich nicht mehr frisst, aus welchen Gründen auch immer, gesundheitsbedingt. Dann wird ja Fett mobilisiert, logischerweise, um den Energiebedarf zu decken. So, diese Fette müssen aber aus der Leber sozusagen transportiert werden. Dazu müssen die an Proteine gebunden werden. Dadurch, dass die Katze aber nicht frisst, fehlen diese Transportproteine. Also können die Fette nicht aus der Leber transportiert werden, mit der Folge, dass die Leber verfettet, war jetzt mal einfach veranschaulicht erklärt. Und deswegen ist es bei Katzen, die sehr übergewichtig sind, wenn die nicht fressen, auch wirklich kritisch. Zum einen, also auch wenn die ein paar Tage nicht fressen, lieber auch beim Tierarzt nachschauen. Warum? Weil es gibt eigentlich keinen Grund, dass die Katze nicht frisst. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Katze in der Beratung hätte, bin ich da auch immer etwas vorsichtiger, dass die nicht zu schnell zu viel Gewicht verlieren. Aber in so einem Fall, da gibt es auch tatsächlich eine Studie dazu, wenn du da Carnitin dazu gibst, dass das so einen Leberschutz ein bisschen hat. Also eine Studie gibt es aus Frankreich mal dazu, dass da L-Carnitin tatsächlich einen positiven Einfluss hat bei dieser Thematik. Genau, dass das alleine reicht zum Abnehmen, habe ich jetzt noch nicht erlebt. So, also wäre ja super, aber ja.
Scheint zu funktionieren.
Also scheint hier zu funktionieren, wenn es wirklich das der einzige Faktor ist, der geändert wurde. Es ist, wie gesagt, es ist absolut nichts, was irgendwie kritisch wäre.
Ist nicht schädlich, wenn man es auf die Dauer gibt.
Nein, weil du kannst es, der Körper bildet es auch selber. Es sind 2 Aminosäuren, aus denen das sozusagen besteht. Und deswegen macht das gar nichts, wenn du das zusätzlich gibst. Mhm. Genau.
Aber könnte man diesen Ragdoll-Kater, diesen Uninteressierten nicht ein bisschen motivieren? Hast du da eine Idee?
Ja, hinterm Ofen. Ja, vielleicht. Vorlocken. Ich weiß nicht. Ich meine, normalerweise sind Katzen ja eigentlich schon so gepolt von Mutter Natur, dass sie eigentlich ja auch sich das Futter normalerweise erarbeiten oder halt jagen gehen. Ne? So alle 2 bis 4 Stunden im Schnitt tatsächlich. Und das kann man sich, oder sollte man sich auch zunutze machen, eben über Activity Feeding bei unseren Hauskatzen. Und gut, das ist jetzt wieder die Frage der Genetik, ja, inwieweit das vielleicht bei Ragdoll-Katzen weniger ausgeprägt ist oder nicht, aber ich würde es auf jeden Fall mal probieren, zu schauen, was der Katze Spaß macht. Also da ist ja auch mit diesen Futterspielen, ob du jetzt eine Matte hast oder so ein wie Pipolino oder wie sie alle heißen, diese ganzen Fummelbretter und Co., was die Tiere animiert, um sich ihr Futter zu suchen.
Ja, ich würde zur Not auch die beim Activity Feeding von den anderen beiden trennen. Nicht, dass die immer.
Ja, gut, die sind, ja, vielleicht sind die schneller, ja.
Sind die
vielleicht hat sich die Katze auch gedacht, Mai, ich bin eh zu langsam. Sieht man manchmal bei Hunden, wenn du die übergewichtige Hunde, wenn die abnehmen, dann werden die sehr oft logischerweise auch aktiver, aber teilweise hört man auch, dann sagen, Mensch, mein Hund, der spielt so gerne oder er spielt jetzt mehr mit anderen Hunden, hatten wir damals bei dieser Hund-Katze-Maus-Geschichte auch, dass der eine kleine Mini-Australian Shepherd, der wurde immer gemobbt so ein bisschen von anderen Hunden und dann war der plötzlich echt best in shape und dann hat der sich ganz anders verhalten und ich dachte, ja logisch eigentlich, weil wenn du jetzt du bist zu dick und du bewegst dich nicht so gern oder du kommst auch einfach nicht hinterher, dann lernst du natürlich, ich komme da nicht hinterher. Also lässt du es vielleicht auch irgendwann oder die anderen Hunde
weil
merken
du schlau
auch,
bist.
Der kommt eh nicht mit. Ne? Also warum nicht? Das gibt es sicherlich auch bei den Tieren. Insofern, da müsste man jetzt mal Mäuschen spielen und mal schauen, wie das da so abläuft.
Wie gesagt, man kann ja auch so kleine Leckerlis ins Spiel einbauen, ja, damit es sich vielleicht dann doch in Bewegung setzt.
Aber vielleicht ist das auch einer, dem legst du es hin und der macht dann mit der Pfote einmal fupp so und das war's dann. Also die gibt's ja auch.
Und dann sage ich jetzt mal, natürlich immer von der Tagesration abziehen, sagst du ja immer, ne?
Ja,
ganz wichtig.
Idealerweise, ja, genau.
Das vergessen ja viele gern. Und ich möchte nochmal anregen, also man kann so viel selber basteln, ja. Man muss jetzt nicht das teure bio-zertifizierte Holzspielzeug kaufen, was die eh wenn 2 Sekunden interessiert.
Du,
und dann,
eine Klopapierrolle oder Küchenrolle reicht schon aus, ja.
Pappkarton mit Zeitung,
ja, genau.
Sowas.
Ja.
Raschelt schön irgendwie und da ein paar Leckerli verstecken. Einfach ein bisschen mehr Action.
Ja.
Also mehr Bewegung auf alle Fälle.
Ja.
Ja, genau. Bewegung ist immer gut. Sie hat dann noch mal eine Frage. Mhm. Genau, nochmal kurz zur Jessica. Ihr Ragdoll-Kater, der hat ja noch diesen Katzenkumpel. Der kleine Freund, der ist etwas jünger und hat noch kein Gewichtsproblem. Sollte er vorsorglich präventiv sozusagen schon mal Carnitin bekommen? Was meinst du?
Also wie gesagt, schaden würde es nicht. Aber ich denke, dass Carnitin allein nicht, also wenn das Wundermittel wäre, um Übergewicht zu verlieren oder zu prüfen, dann wäre es sehr einfach, das wäre super. Und dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen, wenn man nur noch Carnitin verkaufen würde. Also es würde nicht schaden, aber ich denke, es wäre einfach gut, hier das Gewicht weiterhin zu kontrollieren. Und wenn du, Jessica, merkst, dass da sich was verändert, ich plädiere ja auch immer dafür, wenn man Katzen hat, dass man sich so eine Babywaage oder eine Postwaage, also eine Waage, die auf 10 Gramm nach der Kommastelle wiegt, weil du bei den Katzen halt so Nuancen, ja, 40 Gramm ist
schon
kannst
viel.
Du auf einer Personenwaage, das sind 100 Gramm Schritte, kannst du gar nicht erfassen und dass man das da einfach dann gut monitort. Und dann denke ich, dass mit dem Activity Feeding sind wir da eigentlich schon, wäre es schon ein ganz gutes Paket so für die 3 aus verschiedenen Blickwinkeln, ja, vorteilhaft für jeden.
Also ich habe persönlich noch eine Frage, also wenn wir schon so bei Vorsätzen sind, was sagst du denn generell mit den Nahrungsergänzungen, mit dem Präventivgeben? Ist es denn wirklich auch so erwiesen, dass es Krankheiten verhindert oder das Fortschreiten hinauszögert, wenn man im Vorfeld schon Sachen gibt?
Die Frage ist mal, wie ist die Grundernährung, wie ist die Grundversorgung? Wenn du eine gute, ausreichende Grundversorgung hast, brauchst du eigentlich keine zusätzlichen Produkte oder Ergänzungen. Aber das weißt du nicht immer unbedingt oder das hast du vielleicht auch nicht immer unbedingt. Und wir haben natürlich, wenn wir jetzt unsere Bedarfswerte für die Tiere anschauen, gehen wir von Durchschnittswerten aus, ja, die auch grundsätzlich super gut funktionieren. Aber individuell kann es natürlich schon sein, dass der eine von einer Ergänzung vielleicht profitiert, der andere nicht. Dann ist es natürlich so, dass du bei bestimmten Erkrankungen hast du vielleicht auch, ich muss jetzt gerade an Nierenerkrankungen denken, wo die Tiere vermehrt pinkeln, mehr Urin bilden, hast du vielleicht auch vermehrte Verluste an wasserlöslichen B-Vitaminen, dass hier eine zusätzliche Ergänzung vorteilhaft wäre. Oder dass, wenn du bestimmte Erkrankungen hast, was weiß ich, zum Beispiel Nervensystem auch, ja, dass du davon profitierst, wenn du vielleicht Nährstoffe, die für dieses System wichtig sind, mehr gibst. Aber du hast nicht immer Studien, wo du sagst, okay, jetzt haben wir, was weiß ich, die Gruppe mit der Nervenerkrankung und die kriegt jetzt B1 in dieser Menge, weil B1 wichtig ist oder besonders wichtig für das Nervensystem. Das haben wir eigentlich nicht so. Ja, kann man sich auch vorstellen, wie kompliziert das wäre und auch die diese ganze Thematik. Insofern ist das nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich denke, was aber auch schon einen Unterschied macht, ist, dass wir Menschen uns anders ernähren als wir Tiere. Und wir haben halt nicht so eine, ich will jetzt nicht sagen, das klingt so schlecht, wenn man sagt, eine einheitliche Ernährung, aber eigentlich haben unsere Haustiere einen Vorteil uns gegenüber, weil wenn sie ein, ich sage jetzt mal, ich bleibe jetzt mal bei Alleinfutter, ich bleibe bei kommerziellen Futter, das ist immer noch die Fütterungsform, die die meisten Haustiere bekommen. Ich will es auch gar nicht bewerten, ja, ich sage jetzt, so ist es. Die meisten Tiere, Hunde und Katzen bekommen Fertigfutter, so. Und ein Fertigfutter ist jetzt nicht wie bei uns irgendwie das Junkfood, ja, was wir ja negativ assoziieren, die Fertiggerichte und so weiter, sondern in dem Falle ist es ein in sich bedarfsgerechtes, ausgewogenes Futter, was die Nährstoffgehalte betrifft. Das heißt, wenn du das isst, dein Tier das frisst, kriegt es keinen Mangel und wird auch nicht überversorgt, weil wir entsprechende Vorgaben haben, weil wir das alles auch wissen und so weiter. Aber wir Menschen ernähren uns ja so nicht tagtäglich. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir uns in dem Sinne ausgewogen ernähren, dass wir auch jeden Nährstoff erwischen, den man so braucht. Ja, gerade das Thema Jod. Ja, hier in Bayern, wir haben überall Jodsalz, Jodmangelgebiet. Das heißt, wir haben schon normale Sachen aus unserem täglichen Bedarf, wie Salz, die schon jodiert sind, damit wir keinen Jodmangel bekommen. Das ist uns ja so gar nicht bewusst. Ja. Genau, ja.
Okay.
Das heißt, da haben wir schon auch einen gewissen Unterschied insofern. Und dass du jetzt wirklich Krankheiten verhindern kannst, das wäre auch schön. Ja, wenn du dich einfach nur gesund ernähren müsstest und dann wirst du einfach 100 Jahre alt und nie krank, das wäre ein Traum.
Also ich denke jetzt an sowas wie Arthrose beim Labrador oder sowas. Ja. Da gibst du ja oft so präventiv schon mal, sage ich, Grundlippenmuscheln oder sowas. Ja.
Nee, das bringt nichts. Also diese Gelenksprodukte, wissenschaftlich schwer zu beurteilen. Aber dass das präventiv etwas bringt, wüsste ich. Nicht, dass ich wüsste. Aber therapeutisch, ja, das kannst du versuchen. Da gibt es auch Omega-3-Fettsäuren, sind wirklich nachweislich noch das, was am besten funktioniert, weil die entzündungshemmende Eigenschaften haben. Aber wenn du jetzt gerade Arthrose ansprichst, sind wir wieder beim Thema, gut, das ist der Januar, Übergewicht. Also die beste Prävention gegen Arthrose ist Idealgewicht. Ganz einfach. Und da brauchen wir keine Nahrungsergänzung. Du kannst natürlich Carnitin ergänzen, haben wir vorhin, um dir das vielleicht leichter zu machen oder wie auch immer. Aber die richtige Futtermenge ist da tatsächlich das A und O.
Ja, die Alexandra, die schreibt das nämlich auch. Meine Vorsätze für 2026, weniger ist mehr.
Ach, guck.
Ja, nicht jeder Zusatz, der auf dem Markt gepriesen ist, muss auch direkt in den Napf. Nee.
Das stimmt.
Na, da hat sie recht.
Ja, das stimmt. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Fütterungsmöglichkeiten. Ja, wir haben das Fertigfutter schon angesprochen. Dann gibt es Dosen, dann gibt es Trocken, dann gibt es Barf, dann gibt es die Leute, die selber füttern. Das heißt, du hast jetzt nicht komplett die einheitliche Fütterung für alle unsere Haustiere. Und du hast natürlich auch unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Wissen, was dahinter steckt, unterschiedliche Rezepturen. Das heißt, für den einen oder anderen ist es schon durchaus auch mal sinnvoll, vielleicht eine Nahrungsergänzung zu geben oder auch bei manchen Erkrankungen. Aber es ist richtig, es gibt auch viele Sachen auf dem Markt, die schon sehr Marketing gepusht sind, sage ich jetzt mal. Also es kommt vielleicht auch darauf an, durch welche Brille du dir das anschaust, aber so, da sind schon auch immer mal
Was Sachen. Ist denn gerade so im Trend?
Ja. Also es gibt, glaube ich, fast keine Nahrungsergänzung mehr, die nicht irgendein Problemchen behebt. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, es gibt Ergänzungen, die eher ein Erziehungsproblem beheben sollen, als ein wirkliches Nahrungsproblem. Zum Beispiel so irgendwelche Leckerlis gegen Kotfressen oder so. Das
Wie soll das funktionieren?
Ja, das frage ich mich eben nämlich auch. Ja, also wie, also du würdest ja, wenn du jetzt sagst, der Hund frisst Kot, weil er einen Nährstoffmangel hat, dann muss er ja wirklich auch ein unausgewogenes Futter haben, was eher selten der Fall ist, kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Wir machen ja nichts anderes als jeden Tag zig Rationen zu überprüfen. Das ist doch eher selten, dass wirklich bei einer normalen Fütterung was fehlt. Gut, und dann gibst du irgendetwas und dann sind es manchmal Kräuter oder keine Ahnung und dann frisst der Hund das plötzlich nicht mehr oder irgendwelche Fasern. Also es erscheint mir nicht richtig sinnvoll. Also hätte ich tatsächlich dann gerne eine Studie dazu mit Placebo und vielleicht einer anderen Fragestellung, weil ich frage mich manchmal, ob nicht schon der Effekt, ich gebe etwas, also als Besitzer, wenn ich jetzt gerade sagen wir, Kotfressen, echt ätzendes Problem, scheiß Problem, hätte ich schon fast gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du hast etwas, was dagegen hilft, ob du nicht als Besitzer schon eine andere Haltung hast. Wenn du weißt, ich gebe das jetzt und mein Hund, ich kann jetzt spazieren gehen und der wird da, geht da jetzt nicht hin. Ob das nicht über sowas vielleicht auch manchmal einen Effekt macht, was ja fair enough wäre. Ja? Aber so rein von den Nährstoffen her, habe ich da schon so ein paar Fragezeichen, wie da der Mechanismus ist. Aber gut, alles. Okay.
Also ich frage mich halt generell, wie soll das funktionieren?
Ja.
Was soll da drin sein, was den Hund davon abhält, kein Kot zu fressen?
Ja, ja genau.
Das ist mir irgendwie logisch irgendwie nicht so
ganz. Das würde ja bedeuten, der Hund frisst den Kot, weil ihm etwas fehlt.
Ja.
Und es gibt jetzt keinen Bedarf für, weiß ich nicht, was du für Kräuter hast, Wermut oder keine Ahnung. Also gibt es zig Präparate. Aber es ist halt ein häufiges Problem. Deswegen gibt es natürlich auch einen Markt dafür. Vielleicht funktioniert das auch bei dem einen oder anderen. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das alles nicht funktioniert. Ich sage nur, ich kann nicht nachvollziehen, wie der Mechanismus von, also Wirkung, ja, Dosis, Wirkung, wie auch immer, Wirkstoff, da genau ist. Aber gut, sei es drum. Also ja, Zusätze sind schon ein großes, großes Thema und ein Riesenmarkt. Mhm. Und,
ja. Ja, vielleicht auch, weil Gesundheit ist hier, hat für die meisten Menschen einen ganz hohen Stellenwert. Ne?
Ja, klar.
Wir lieben ja unsere Vierbeiner und dann wollen wir, dass sie so lange wie möglich fit und gesund bleiben. Und da macht man sich Gedanken oder vielleicht sogar Sorgen, dass man das Tier vielleicht nicht optimal ernährt.
Ja.
Deine Namensvetterin, die Julia, die schreibt, es ging in einem Podcast viel um Leber- und Nierengesundheit in Bezug auf die Proteine. Mhm. Nun ist meine Frage, ist es für den Körper, in Klammern den ganzen Körper, besser, lieber eine fettreichere und somit kleinere Tagesration zu essen, zu fressen, oder eine etwas größere und fettärmere? Kalorien sollten ja gleich bleiben. Oder ist es egal, solange es sich um ein gesundes Tier handelt?
Das ist egal.
Ist egal.
Tatsächlich, ja. Okay. Also die Größe der Mahlzeit, also wenn du jetzt einen Hund hast, der super sportlich ist, ja, keine Ahnung, der Bergtouren geht oder weiß ich nicht, also wirklich, keine Ahnung, 20 Kilometer am Tag läuft oder so, der also auch wirklich überdurchschnittlich viel Energie braucht, da macht natürlich eine fettreichere Ration Sinn, einfach weil du auch nicht so große Portionen dann hast, ja. Und in anderen Fällen, wenn du jetzt, wir hatten ja auch vorhin den Hund, die erste von der Züchterin, die Rudelanführerin, die immer nach Futter sucht, da ist natürlich eine Kalorien, eine fettarme Ration, was mehr Volumen hat, natürlich günstiger. So. Aber grundsätzlich ist da auch, also ist das wirklich komplett egal, wenn das Tier gesund ist. Bei manchen Krankheitsfällen tut man das mit berücksichtigen, aber sonst ist es wirklich kein Thema, nee.
Du sagst das Stichwort Krankheitsfälle. Also ich finde, als guten Vorsatz fände ich es auch noch wichtig, dass man vielleicht eine Tierkrankenversicherung abschließt, wenn man noch keine hat.
Ja.
Ne? Also ich glaube, dass viele Tierhalter eventuell zurückschrecken, ne, wegen den Kosten.
Und dann also ich meine,
ein paar Sachen durchrutschen.
Seit
oder
der
so,
Erhöhung
ne?
der Gebührenordnung ist dann natürlich auch, ist das Thema Tierkrankenversicherung mehr in den Vordergrund gerückt, finde ich auch richtig und wichtig. Und die übernehmen auch Ernährungsberatungen, also viele.
Echt?
Ja.
Ach, das habe ich
also
noch nie gehört.
Okay. Alle, ich kann jetzt nicht für alle sprechen,
okay.
Aber ich kann sicher sagen, dass es auch Tierkrankenversicherungen gibt, die Ernährungsberatungen übernehmen, was ja auch total logisch ist, weil das ist ja jetzt nicht so eine, sage ich jetzt mal, eine Hobbybeschäftigung, wie fütter ich mein Tier richtig, sondern das hat ja sehr viel mit der Gesundheit zu tun. Wenn du jetzt das Futter für dein Tier selber zubereitest, du aber gar nicht weißt, was, wo und wie, dann macht es durchaus Sinn, den für die Gesundheit der Tiere zuständigen, der Tierarzt nämlich, auch zu, um Rat zu bitten. Wir haben das ja alle gelernt, ja, auch im normalen Studium lernst du schon wichtige Grundlagen und dann gibt es halt Spezialisten wie mich, die dann noch mehr Detailwissen haben, zu schauen, dass da wirklich auch kein Fehler oder Welpen, eine Fehlernährung stattfindet. Und du hast ja bei fast allen Erkrankungen eigentlich, dass die Ernährung mit eine Rolle spielt. Oder das Riesenthema Magen-Darm. Das ist so häufig auch einfach nur ernährungsbedingt. Also das heißt, ich habe jetzt nicht das Stethoskop, was ich an das Tier halte, um den Herzschlag, um eine Diagnose zu stellen. Aber ich schaue mir die Fütterung, die Nährstoffaufnahme an. Ich schaue mir an, wie ist die Verdaulichkeit der Ration? Wie reagiert das Tier da drauf? Wie ist es zusammengestellt? Und kann dann auch quasi eine Diagnose stellen. Ah, ist das jetzt eine Allergie? Ist das keine Allergie? Sind die Darmprobleme? Ist das fütterungsbedingt? Ist es ein Fasermangel? Ist es was weiß ich? Genau, ja, schaut doch vielleicht einfach mal, wenn ihr eine Tierkrankenversicherung habt, ob die sowas auch übernehmen würden.
Kommen wir nochmal zu den Vorsätzen. Wir Zweibeiner, wir machen ja im neuen Jahr gerne mal eine Diät. Da gibt es ja unzählige Trends. Die Atkins-Diät oder ketogene Ernährung, ne? Also mal wenig oder gar keine Kohlenhydrate, mehr Eiweiß, Proteine. Also ich sag, noch gibt es hier keine solchen Diäten für Tiere, ne?
Nein, zum Glück nicht. Noch. Aber es ist sehr einfach, Tiere auf eine Diät zu setzen tatsächlich. Also die brauchen das vielleicht gar nicht so unbedingt, weil die einfach nicht den Schweinehund haben. Da ist nur das andere Ende der Leine, das Härchen. Das muss konsequent bleiben.
Aber die Tierhalter, die achten halt auf so Trendetiketten, ne? Auch schon so glutenfrei, zuckerfrei, proteinreich und so weiter. Ist das denn mehr Marketing oder ist das auch wissenschaftlich belegt?
Ist eigentlich fast mehr Marketing. Okay. Ja. Also wie du, und vieles ist auch, was du im Humanbereich siehst, geht dann auch in den Tierbereich rüber und umgekehrt. Also wenn wir nur in den Supermarkt gehst, siehst du laktosefrei, glutenfrei. Tatsächlich benötigt nur ein ganz geringer Prozentanteil der Menschen wirklich eine laktosefreie oder glutenfreie Ernährung. Aber allein dadurch, dass du es im Supermarkt siehst, da kriegst du so ein Bewusstsein dafür und hast auch irgendwie das Gefühl, das wäre gesünder, so teilweise, dich laktosefrei zu ernähren oder so.
Gibt es das für Tiere auch schon glutenfrei?
Es ist getreidefrei. Also glutenfrei im Humanbereich wäre übersetzt, auf dem Futtermarkt ist das Thema getreidefrei. So würde ich da den Vergleich ziehen. Und getreidefrei ist auch nichts, was notwendig ist. Also weder ist Getreide per se ein böses Futtermittel, was irgendwelche Erkrankungen, also es gibt ja diverse Erkrankungen. Getreide macht Krebs, macht Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, macht Allergien und so weiter und so fort. Nichts davon stimmt tatsächlich, ja. Und wenn du jetzt Getreide gegen Kartoffeln austauscht, ist es rein von der Ernährung her beides einfach nur Energie, Kohlenhydrate. Und da ist jetzt auch kein Etikett in dem Sinne dran, was der Körper dann da groß differenziert. Es sei denn, es wäre wirklich eine Allergie, aber die hast du super, super selten. Insofern ist das teilweise
viel Marketing. Da fällt mir ein, also wovon ich auch viel lese, das sind die Superfoods. Das ist ganz viel in Hundezeitschriften und so weiter. Die Superfoods, Heidelbeere, Spinat, Chiasamen, Spirulina.
Okay.
Was hältst du davon? Wir machen da mal einen Podcast.
Können wir machen. Okay. Ja, können wir machen. Bin ich gespannt auf eure Fragen. Ja, es stimmt. Das ist, sieht man überall und immer wieder. Superfoods, großes Thema. Finde ich gut. Ja, super. Schreibt uns auf jeden Fall eure Fragen. Wie immer an info@napcheck.de oder auch über unsere Social Media Kanäle. Und ich finde es super, wenn ihr gute Vorsätze für die Ernährung eurer Tiere habt. Denn die ausgewogene Ernährung spielt echt eine zentrale Rolle und bildet einfach die Grundlage für Vitalität und ein starkes Immunsystem und hoffentlich ein langes Leben. Und mit diesen theatralischen Worten sage ich zum Abschied vielen Dank fürs Zuhören. Servus und danke dir, liebe Manu.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.